Folien dabei und tue eher das alles erklären, als dass ich das male. Ich möchte vorweg noch ein Gebet mit uns sprechen. Vater, danke für diesen Morgen, und du wirst in dem Wort Gottes beschrieben als der Vater der Herrlichkeit. Vater der Herrlichkeit, danke, dass wir durch Jesus, deinen Sohn, in deine Gegenwart eintreten können. Danke, Jesus, dass du das möglich gemacht hast, dass wir die Beziehung mit dem Vater und die Herrlichkeit des Vaters erleben dürfen. Und Heiliger Geist, danke, dass du in unseren Herzen wirkst, die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt. Ich bete auch jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung und jedem von uns die Augen des Herzens erleuchtest, ihn zu erkennen, ihn, Gott den Vater, zu erkennen. Hilf du uns, dass wir dein Wort verinnerlichen können, verstehen, dass unsere Herzen wirklich davon angerührt werden und wir mit brennenden Herzen von hier aus hinausgehen und die Botschaft vom Lichtglanz der Herrlichkeit Jesu Christi an alle Menschen weitergeben können. Danke für diese Zeit. Amen. Also für heute Morgen, das wäre die Lehre Nummer 5 mit der Überschrift von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Im Zentrum steht für heute Morgen ein Lehrvers, den lese ich zunächst mal vor, aus der Elberfelder Übersetzung, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Nochmal den Vers. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist dem Herrn geschieht. Zunächst mal zwei Kommentare zu diesem Vers, der aus den Bibelkommentatoren kommt. Erster Kommentar ist: In diesem Vers, und auch wenn man den Zusammenhang anschaut, wird in eindrücklicher Weise, wie wohl selten irgendwo im Neuen Testament, das zum Ausdruck gebracht, dass Gottes Herrlichkeit auch bei uns wirksam werden soll oder dass wir einen Anteil bekommen oder dass ein Zusammenhang zwischen Gottes Herrlichkeit und uns besteht. In einem Vers kommt gleich dreimal Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit vor. Also dass dieser Vers in eindrücklicher Weise sagt, dass ein wichtiger Bezug ist, was Gott für uns hat, Herrlichkeit zu uns, bei uns wirksam werden. Und dann vielleicht noch in besonderer Weise, dass wir verwandelt werden sollen in dasselbe Bild. Hier wird nicht beschrieben, was dasselbe Bild ist, aber aus dem Zusammenhang wird klar, das Bild Jesu. Das ist ein großes Thema im Neuen Testament, dass Gott hat etwas mit uns vor, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und was wir hier feststellen dürfen ist, die Herrlichkeit spielt eine wichtige Rolle, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen, verwandelt in dasselbe Bild Jesu von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also die erste Beobachtung aus den Bücherkommentaren ist, in eindrücklicher Weise ist da ein Bezug hergestellt zwischen Gottes Herrlichkeit und uns. Zweite Beobachtung aus den klugen Kommentarbüchern. Das ist eines der schwierigsten zu verstehenden Versen im ganzen Neuen Testament zum Thema Herrlichkeit. Die meisten Menschen und in verschiedenen Kommentatoren, Webseiten, wo ich über nachgelesen habe, rätseln an diesem Vers herum. Obwohl es in eindrücklicher Weise sagt, die Herrlichkeit ist für uns gedacht. Punkt Nummer zwei sofort, es ist mehr oder weniger sehr schwer bis komplett unverständlich, was hier wirklich gesagt wird. Um uns ein kleines Gespür zu geben von dieser Problematik, wähle ich hier eine zweite Übersetzung. Das war jetzt Elberfelder und die zweite Übersetzung ist die von Hermann Menge. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden dadurch in das gleiche Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie das vom Herrn des Geistes geschieht. Im Großen und Ganzen stimmen diese beiden Übersetzungen überein, bis auf eine ganz wichtige Stelle. Elbefelde sagt, wir alle schauen an. Hermann Menge sagt, wir alle widerspiegeln. Wie kann das sein, dass die eine Gruppe Übersetzer sagen, wir schauen die Herrlichkeit an, und Hermann Menge sagt, und wir widerspiegeln die Herrlichkeit? Da wollen wir zunächst mal ansetzen. Zunächst mal, ich habe euch die aufregende, komplizierte Tatsache erspart. Es geht darum um ein ganz kompliziertes griechisches Verb. Und das griechische Verb kommt im ganzen Neuen Testament nur einmal vor, und zwar hier. Was häufig geschieht, wenn es eine schwierige griechische Urtextsache gibt, dann würden die Bibelübersetzer schauen, wo kommt dieser Begriff vor? Dort und dort und dort in der Bibel und vielleicht verschiedene Autoren. Und dann kann man aus dem Zusammenhang erkennen, aha, in der Bibel in damaligen Zeiten ist man so mit diesem Verb umgegangen, so ist das verstanden worden. Nur hier ist das ziemlich schwierig, weil es nur einmal vorkommt, und das in so einem schwierigen Zusammenhang. So, was soll hier gesagt werden? Was uns dabei hilft, ist den Zusammenhang zu schauen, 2. Korinther 3, was tut Paulus dort lehren? Der zeitliche Rahmen würde jetzt sich nicht dazu eignen, wir würden den überschreiten, zu schauen, was Paulus in dem gesamten 2. Korinther 3 vorhat. So etwa von Vers 5, 6 beginnt er und macht einen Vergleich oder stellt eine Parallele her, nämlich zwischen Mose im Alten Testament und uns im Neuen Testament. Ich hatte das am ersten Abend bei dieser Lehre gesagt, es gibt nur zwei Personen, wenn wir hier noch ausklammern, wo beschrieben wird, wie diese Personen in Gottes reale Gegenwart hineingekommen sind oder Gott in einer realen Weise begegnet sind. Und das sind Mose und Elia. Und dieses Ereignis von Mose, 2. Mose 33, steht im gesamten Alten Testament als einmaliger Bericht da. Dass Mose bekam die Einladung vom Herrn, zu dem Berg Sinai hinaufzukommen, und 40 Tage lang war er in der realen, absoluten, intensiven Gegenwart Gottes. Und nun tut Paulus im 2. Korinther 3 eine Parallele darstellen und sagen, Mose im Alten Testament hat dies und dies und dies und dies erlebt, oder das ist bei ihm gewirkt worden in der Herrlichkeit Gottes, und stellt dazu eine Parallele, was es für uns im Neuen Testament bedeutet. Ein total spannendes Studium, was man mal selber machen kann. Und die Höhepunkt oder der Gipfel von dieser Ausführung, Mose und was bei uns geschieht, Mose und was bei uns geschieht, und der absolute Abschluss und der Gipfel von dieser Lehre ist genau dieser Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Deswegen, um das dem ein bisschen nachzugehen, wäre das sicher hilfreich, dass wir schauen, was war der ursprüngliche Bericht, auf den Mose sich bezieht, und was geschah dort. So wollen wir diesen Bericht 2. Mose 33 ein bisschen anschauen. Für die, die das Skript dabei haben, können das nachlesen. Ich lese einige Verse, es sind nicht alle Verse, die lese ich jetzt vor. Also vielleicht als die Vorgeschichte dazu. Mose hat zweimal 40 Tage in Gottes Gegenwart auf dem Berg Sinai verbracht. Das handelt sich hier um das zweite Mal. 2. Mose 33, Vers 16. Mose im Gespräch mit Gott. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst in meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Ich habe so eine kleine Lücke gelassen, das ist jetzt meine Lücke, nicht die bei den Übersetzern. Es würde ein bisschen diesen Rahmen überschreiten, diesen ganzen Abschnitt aufzuarbeiten, aber Mose hat ein ganz besonderes Verständnis. Ich sage das mal aus Ermangelung an besseren Begriffen, wie man mit Gott verhandelt. Gott sagt zu Mose, du hast Gunst also eine andere Übersetzung sagt, Gnade in meinen Augen gefunden. Da lässt Mose nicht lange auf sich warten und sagen, also wenn ich dann also Gunst und Gnade in deinen Augen gefunden habe, sagt er, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich habe Vers 19 weggelassen, vielleicht weil es in diesem Zusammenhang nicht direkt zutrifft, Vers 20. Dann aber sprach er, das ist Gott der Herr, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützen über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Bei einem biblischen Kommentar lese ich dort, das steht da, Gott, der Herr, war empört über die Vermessenheit von Mose, dass Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott war empört drüber. Nun möchte ich dir die brenzlige Frage stellen, liest du etwas von einer Empörung Gottes in diesen Versen? Ich lese was ganz anderes. Mose sagt, Herr, wenn ich Gunst gefunden habe, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da sprach er, Gott der Herr, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Ich lese da keine Ärger über eine Vermessenheit. Ich lese da eine große Besorgnis. Und sagt Mose, du kannst es nicht überleben, in meine komplette Herrlichkeit hineinzukommen. Das ist viel zu intensivst. Also zwei Gedanken, die sich hier uns nahelegen im Vers 20. Einmal, du kannst es nicht ertragen. Und zweitens, Gott selber bringt eine Verknüpfung zwischen seiner Herrlichkeit und seinem Angesicht. Ich wünschte, ich hätte genug Zeit, euch das alles zu erklären. Vielleicht gibt es mal eine andere Gelegenheit. Für jetzt wollen wir festhalten, Gottes Angesicht ist der absolute Brennpunkt, der Fokuspunkt von seiner Persönlichkeit. Und aus seinem Angesicht kommt alle Segen, den er für uns gedacht hat, unter anderem auch die Herrlichkeit. Oder vielleicht in einer anderen Art formuliert, das, was Gottes Angesicht darstellt, was wir hier erleben, ist die Herrlichkeit, ist die Ausstrahlung von Gottes Angesicht. Und Gott hat eine große Sorge und sagt, Mose, du kannst es nicht überleben. Aber ich habe hier einen Vorschlag. Hier ist ein Felsenspalt und ich werde vorbeigehen und meine Hand schützend halten. Und wenn ich vorbeigegangen bin, dann darfst du mich von hinten sehen. Mehr als das kannst du nicht lebendig ertragen. Gesagt, getan. Nächstes Kapitel, 2. Mose 34. Vers 4. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte. Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Dann habe ich etliche Verse weggelassen. 2. Mose 34, Vers 29. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg, und die beiden Tafeln des Zeugnisses, das sind die Gesetzestafeln, waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm, das ist mit Gott, geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israels sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Ich habe diesen Abschnitt 2. Mose 32, 33, 34 bewusst in zwei Abteilungen aufgegliedert. Der erste Teil beinhaltet genau das, was Gott gesagt hatte. Du kannst es nicht ertragen. Hier ist ein Felsenspalt. Ich werde hier stehen und deine Hand halten. Und dann sagt der Herr, werde ich an dir vorbeigehen. Und du kannst mich von hinten blicken. Was geschah in diesem ersten Vorgang? Mose wurde angestrahlt. Und später ging er zurück zu dem Volk Israel und dann sahen sie, seine Haut leuchtete, als er aus dem Berg, aus der Gegenwart des Herrn zurückkam. Und er hat dieses Strahlen hat er wieder ausgestrahlt. Also zwei Vorgänge, die dort geschahen. Mose wurde angestrahlt und er hat es wieder spiegelt. Was steht hier? Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und Menge sagt, wir alle, die mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder spiegeln. Also hat dieses komplexe griechische Verb, das ist in einem Verb, das kann man kaum im Deutschen wiedergeben, hat genau diese zwei Vorgänge. Anstrahlen und ausstrahlen oder angestrahlt werden und widerspiegeln. Deswegen haben die einen Gruppe Übersetzer haben gewählt, Mose wurde angestrahlt und die andere Gruppe Übersetzer hatten gesagt, und Mose hat es wieder ausgestrahlt. Daher kommt das. Also den ersten Gedanken, den wir festhalten wollen, der ist im Absatz 5.3 noch recht gut wiedergegeben. Ich habe dort die Bruns-Übersetzung gewählt. 2. Korinther 3, Vers 18, Hans Bruns Übersetzung. Wir alle aber schauen mit unverschleiertem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an und strahlen sie zugleich wie ein Spiegel zurück. Hat also Bruns beide Seiten wiedergegeben. Wir schauen es an und strahlen es zurück und werden dabei in sein Bild verwandelt. Und dabei geht es, weil er selbst durch seinen Geist am Wirken ist, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich muss mir genau überlegen, was ich heute alles euch erzählen möchte, dass wir innerhalb einem angemessenen Rahmen mit der Lehre noch verbleiben. Vincent, wann möchtest du heute Morgen Amen sagen? Ich schaue mal, was ich euch an Zeugnissen erzähle. Ich möchte erstmal den Lehrteil in den Griff bekommen und dann schaue ich, was ich da zeugnismäßig dazu fügen kann. Einen zweiten Begriff, den wir hier bei 2. Korinther 3, Vers 18 anschauen wollen, bleiben wir bei der Elberfeld-Übersetzung. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt. Verwandelt. Das griechische Wort, das ist uns doch recht vertraut, das mit verwandelt hier übersetzt wird, ist Metamorphose. Gott hat eine Metamorphose mit uns vor, damit wir wesensmäßig verwandelt werden in das Wesen Jesu. Will ich mal sagen, zum Glück nicht äußerlich, dann habe ich ein bisschen Probleme. Ich bin nicht mehr so jung, wie ich mal war und es wird auch immer mehr und mehr in die andere Richtung. Nein, Gott verwandelt uns wahrscheinlich nicht in erster Linie äußerlich, sondern in erster Linie, dass wir wesensmäßig nach Jesus umgestaltet werden. Was beinhaltet Metamorphose? Wie könnten wir diesen Begriff mit Inhalt füllen, mit Verständnis? Wie ist das zu verstehen oder nachvollziehbar? Natürlich könnte man den griechischen Begriff anschauen, wo der herkommt und wo der hinführt, aber das ist noch nicht heute der geeignete Moment für ein tiefes Sprachstudium. Lieber erzähle ich euch eine Geschichte. Ich stelle ein paar Fragen, mal sehen, ob ihr im Kindergottesdienst aufgepasst habt. Die Bibel sagt, dass 1 Million Männer sind aus Ägypten durch Mose und das kraftvolle Wunderwirken Gottes herausgeführt worden. 1 Million Männer. Also wenn man das buchstäblich nimmt, waren sicherlich noch 1 Million Frauen und 1 Million Kinder, also mehrere Millionen Leute sind aus Ägypten herausgeführt worden durch das Wunderwirken Gottes. Jetzt die wichtige Frage: Und wie viel von diesen Millionen Menschen sind im gelobten Land angekommen? Also ich möchte noch immer wissen, ob ihr im Kindergottesdienst aufgepasst habt. Zwei. Und wie hießen die? Josua und Kaleb. Und was war die Verheißung, als Gott das Volk Israel, 1 Million Mann, aus Ägypten herausgeführt hat? Was war die Verheißung an die? Ich führe euch in ein Land von Milch und Honig. Und wie viele Personen sind bei Milch und Honig angekommen? Zwei. Und das wirft eine ziemlich komplizierte Frage auf. Ist Gott zuverlässig? Hält er seine Versprechen? Wenn er 1 Million Menschen sagt, ich führe euch aus Ägypten, aus der Sklaverei heraus, in ein Land von Milch und Honig, und von einer ganzen Million kommen nur 2 an. Ist Gott treu? Hält er seine Versprechen? Diese Frage, das ist eine ziemlich seriöse Frage und intensive Frage, wird im Hebräerbrief, so Hebräer 4, 5, 6 in der Umgebung, wird das intensiv durchdiskutiert. Und dort steht, das ist nicht für heute das Thema, sie konnten nicht hineinkommen wegen 2 Dingen. Wegen ihres Unglaubens und der Herzenshärtigkeit. Also wenn wir mal da stehen bleiben würden, aber das ist nicht, zum Glück nicht das Thema für heute, ihr lieben Sanftherzigen. Es kann sein, dass Gott uns eine Verheißung gibt, aber es ist nicht ohne Bedingung. Gott schaut auf mein Herz. Packe ich diese Verheißung mit Glauben oder habe ich eine Herzenshärtigkeit? Und das könnte daran hindern, dass ich die Segnung erlebe. Also Gottes Segnungen sind kein Automatismus, sondern es braucht eine Beteiligung von mir. Und so wie einer unserer prophetischen Lehrer in Südafrika das gerne gesagt hatte, er sagt, schau, was geschah dort, wenn die Bibel sagt, wegen ihres Unglaubens und wegen ihrer Herzenshärtigkeit konnten sie nicht hineinkommen. Da wäre es vielleicht ein bisschen hilfreich, das noch ein bisschen besser anzuschauen. Was war das Problem von dem Volk Israel? Die waren mit einer intensiven Sklavenmentalität behaftet. Für 400 oder mehr Jahre hatten sie nur eines gekannt, und das ist ein Sklavendasein. Und die hatten eine Sklavenmentalität. Und wenn man schaut, was die an Problemen in der Wüste erlebten oder Druck erlebten, sie haben fast nie Angriffe von außen, also militärische, feindliche Angriffe bekommen. Einmal, und das wissen wir alle genau, wann das geschah, da hat Mose am Berg gebetet und Aaron und Hur haben seine Hände hochgehalten. Das ist die einzigste militärische Auseinandersetzung, wo man sagen kann, die hatten in der Wüste große Probleme, dass sie nicht vorwärts gehen konnten. Einmal. Das große Problem von Israel war Israel, nicht die feindlichen Leute draußen. Oder wie jemand das gesagt hat, das war in unserer prophetischen Lehre, es ist eine Sache, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuholen. Das ist eine ganz andere Sache, um Ägypten aus Israel herauszuholen. Versteht ihr das? Ich freue mich, dass ihr alle so freundlich nickt. Was denkst du, ist der Herr dabei, mit mir und dir zu tun? Das ist eine ziemlich ernste Sache. Mit einer Sklavenmentalität kann Gott mit dir und mir auch nichts anfangen. Dann können wir auch nicht ins gelobte Land. Das heißt, das Erste, was der Herr tut, er holt uns aus der Sklaverei raus und dann holt er die Sklaverei aus uns heraus. Und das wäre vielleicht eine Erklärung, warum es manchmal ein ganzes Stück länger dauert, als ich gehofft oder vermutet oder befürchtet hatte, bis ich endlich in mein gelobtes Land komme und du in deins. Was hat Gott vor? Er möchte die Sklavenmentalität aus meinem Herzen herausholen. Oder so wie unser Lehrer uns das gesagt hat, schaut mal auf das Volk Israel, beim geringsten Druck haben sie sofort gesagt, wir gehen zurück nach den Fleischtöpfen Israel. Sie haben ganz vergessen, dass sie davon nichts zu essen gekriegt haben, aber es gab dort Fleischtöpfe. Da sagte er, Gott hat ihnen verheißen, Milch und Honig. Und wenn sie Druck erlebt haben, haben sie sich sofort zurückgewendet und dort gab es Zwiebeln und Knoblauch. Er sagt, du kannst es wählen, willst du Milch und Honig oder willst du Zwiebeln und Knoblauch haben? Das kannst du lesen, es steht tatsächlich in der Bibel. Du hast die Wahl zwischen Milch und Honig und Zwiebeln und Knoblauch. Ein Zeichen von einem Merkmal von einer Sklavenmentalität ist, wenn es Druck gibt. Und weißt du, das Schlimme war, der Druck kam ja nicht von außen. Es waren nicht diese bösen Völker in der Wüste, da war gar nichts. Der Druck war in ihnen selber, dass sie lernen mussten, Wasser vom Herrn zu empfangen, Speise vom Herrn, das kann man alles neutestamentlich deuten, steht alles im 1. Korintherbrief, dass wir lernen, aus dem Wort Gottes zu lesen. Und wenn wir nicht lernen, damit umzugehen, dann sagt Gott, meine Verheißung ist Milch und Honig. Aber meine Sklavenmentalität beim geringsten Druck sagt, ach, ich nehme doch lieber Knoblauch und Zwiebeln. Dann weiß ich, was ich habe. Dass ich davon nicht viel bekomme, sondern die reichen Ägypter das hatten, das ist ein anderes Problem. Aber meistens vergessen wir das. Bevor Gott unseren Sklavenmentalität nicht angesprochen hat, es ist nur schwer vorstellbar, dass wir in das gelobte Land hineinkommen. Wie viel Milch und Honig gab es im gelobten Land? Ziemlich viel, aber es gab auch was anderes. Da gab es Riesen, die hatten schon den Milch und Honig. Das heißt, das Erste, was wir uns vorstellen, ich komme ins gelobte Land und dann esse ich diese großen Trauben, Milch und Honig fließt wie im Schlaraffenland. Oh nee, nee, ganz und gar nicht. Das Erste ist, es gibt Kämpfe ohne Ende, um das gelobte Land einzunehmen. Siehst du, und Gott kann es sich nicht leisten. In der Wüste gab es keinen Kampf und da wollten sie schon zurück nach Knoblauch und Zwiebeln. Wenn sie erstmal ins gelobte Land kommen und mit Riesen kämpfen müssen, ja, dann laufen sie noch schneller weg. Also was braucht es? Eine Metamorphose. Eine Metamorphose verändert uns von einer Sklavenmentalität zu einer Sohnes- und Tochtermentalität in das Ebenbild Jesu. Gott hat mit dir und mir eine Metamorphose vor. Und das sehr, sehr Bemerkenswerte in diesem Zusammenhang ist, lies nochmal Elbefelder, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so Metamorphose verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es gibt also irgendwo verschiedene Dimensionen von Herrlichkeit oder Stufen von Herrlichkeit oder Bereiche von Herrlichkeit. Und das wirkt der Heilige Geist. Was wir daraus mitnehmen wollen, ist, wie geschieht diese Verwandlung in unserem Herzen? Selbst wenn wir diesen ziemlich schwierigen Vers noch nicht ganz verstehen, ist das auf jeden Fall daraus ersichtlich. Die Verwandlung, die Gott mit uns vorhat, steht in einer oder anderen Weise im Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit. Selbst wenn ich das noch nicht genau verstehe und euch erklären kann und ihr auch Mühe habt, damit zu kommen, aber irgendwo ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt zu einer Wesensveränderung, dass ich von einem Sklaven Jesus ähnlich werde, in einen Sohn, eine Tochter verwandelt werde. Und dann, sagt der Herr, kann ich mit dir in das gelobte Land. Also brauchen wir alle eine Metamorphose. Dazu ein Beispiel, oder wie man das in der hohen Fachsprache sagen würde, eine Fallstudie. Also welche zwei Leute kamen dann tatsächlich im gelobten Land? Josua und Kaleb. Von Kaleb ist da relativ wenig aufgeschrieben, aber von Josua ein Stück mehr. Deswegen machen wir aus Josua für heute eine Fallstudie. In unserem Skript, Absatz 5.5, 2. Mose 33, Vers 7. Genau genommen ist das der Abschnitt bevor, den ich jetzt schon gelesen hatte, 2. Mose 33, wo Mose mit Gott im Gespräch ist. 2. Mose 33, Vers 7. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es auf, außerhalb des Lagers, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Jetzt möchte ich uns auf eine kleine sprachliche Komplikation aufmerksam machen. Mose hat ein Zelt aufgeschlagen und nannte es Zelt der Begegnung. Und nach diesen Ereignissen, 2. Mose 34, 35 und die Verse danach folgen, bekam Mose den Auftrag, ein Zelt der Begegnung zu bauen, und das hat Luther übersetzt als die Stiftshütte. Wo wurde die Stiftshütte gebaut oder wo wurde sie später aufgestellt? Mitten im Lager. Mitten, also das Lager von dieser 1 Million plus Menschen, das war eine sehr geordnete Struktur, muss wohl irgendwie so ein rechteckiger, offener, freier Platz gewesen sein, und drumherum an alle vier Himmelsrichtungen 3 mal 3 mal 3 mal 3 Stämme, die dort ihr Lager aufschlugen. Also das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, befand sich mitten im Lager. Und wo die sprachliche Komplikation hineinkommt, es gibt hier zwei Zelte. Also das Zelt der Begegnung ist die Stiftshütte, und Mose hatte sein privates Zelt, und das hieß auch Zelt der Begegnung. Also wenn du mal wieder die Zeit hast, 2. Mose 33 zu lesen oder im 2. Buch Mose, achte nur drauf, wann ist von welchem Zelt die Rede. Da ist von zwei Zelten die Rede, nämlich das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber das Zelt der Begegnung, von dem hier die Rede ist, ist Moses privates Zelt. Also der Herr sagte, schlag dein Zelt außerhalb des Lagers auf. Ich lese nochmal den Abschnitt, 2. Mose 33, 7. Also das ist jetzt die Rede von Moses Zelt, die Stiftshütte gibt es zu diesem Punkt noch gar nicht. Mose nahm nun jeweils das Zelt, Klammern, sein Zelt, und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Fast wie die Stiftshütte. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam, sein Zelt hineinkam. Und diesen Vers 9, den dürfte man sich jetzt goldig anmalen. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, sein Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen, und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes, seines Zeltes stehen, und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und eigentlich geht es um den Vers 11, den darfst du dir wieder goldig anmalen. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, das ist Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und was geschah dort? Er verbrachte wohl ganz, ganz viel Zeit in Gottes Gegenwart, in Gottes Herrlichkeit. Die Frage ist, wieso, warum war Josua anders als die anderen? Die anderen wer? Die anderen 1 Million minus 2 Leute. Warum war er anders? Er wurde imprägniert von Gottes Herrlichkeit. Man kann ein ziemlich gutes und einsichtsvolles Bibelstudium im Alten Testament machen. Praktisch jeder, nicht bei allen ist es so genau beschrieben, aber bei den allermeisten, fast jede namhafte Person im Alten Testament, durch die Gott etwas Großes, Wichtiges gewirkt hatte, hatte irgendwo in einer oder anderen Weise eine Berührung mit Gottes Herrlichkeit. Es war irgendwie wie die Voraussetzung. Und ich habe das relativ genau beobachtet, aufgeschrieben, die Zusammenhänge aufgeschrieben. Es hat mich über die Maßen überwältigt. Gottes Herrlichkeit, wenn wir in Gottes Herrlichkeit hineinkommen, bringt das eine Metamorphose. Einen letzten Gedankengang zu diesem Thema Herrlichkeit. Die Sache wird ein kleines bisschen technisch, aber hoffentlich könnt ihr das gut heute am Sonntagmorgen verkraften. Eine Frage, die viele Bibelkommentatoren dann doch bei ihnen Fragen aufwirft. Ich wähle hier nochmal die Elberfeld-Übersetzung. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so metamorphosemäßig verwandelt in dasselbe Bild, das ist dasselbe Bild Jesu, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Früher, als ich noch keine Ahnung von diesem Vers hatte, hatte ich so eine Stufenvorstellung. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit heißt, Gott holt uns ab auf einem ganz niedrigen Niveau und dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So habe ich das so ungefähr verstanden. Gut, es ist nicht schlimm, wenn man das so sagt, aber es stimmt nicht so ganz. Was sehr wohl stimmt, ist, dass die Bibel in verschiedener Weise zum Ausdruck bringt, dass unser geistliches Wachstum in Phasen geschieht. Das stimmt. Die Bibel sieht uns als Säuglinge, die nur Milch vertragen können und dann ein bisschen größer, bis wir Windelträger sind und dann junge Menschen und dann Väter und Mütter und gibt für jeden ein Merkmal und das steht alles im 1. Johannes. Also diese, so wie im natürlichen Wachstum von Kleinkind bis zum Erwachsenenalter sieht die Bibel eine Parallele. Also die Bibel sieht tatsächlich unser Wachstum in gewissen Phasen, aber nur dieser Vers sagt das nicht. Was uns dabei helfen kann, und ich bleibe an dem Punkt nicht lange stehen, das Wort von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist keine dolle Übersetzung. Was im Griechischen steht, wir werden verwandelt von Herrlichkeit hinein in Herrlichkeit. Wie könnte man das verstehen? Könnt ihr euch noch gestern an das Geheimnis Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit erinnern? Worum geht es dabei? Gott hat durch eine Schöpfungshandlung den Lichtglanz der Herrlichkeit in unser Herz aufleuchten lassen. Also, was wäre Schritt Nummer 1? Wo beginnt die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben? Bei der Neuschöpfung. Ist jemand in Christus, so ist da eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das heißt, diese Neuschöpfung, die wirkt etwas in uns, dass das Licht Gottes in uns strahlt. Und so sitzen wir jetzt hier alle als Lichtträger, Licht der Herrlichkeit, das ist in uns. Und wir müssen jetzt so überlegen, was geschah mit Mose? Mose kam aus dem Lager, ging hinein in sein Zelt, und dann kam die Wolke der Herrlichkeit über ihn. Was geschah mit ihm? Er kam hinein in die Herrlichkeit und ward umgeben von der Herrlichkeit. Nochmal zu den Vers von gestern. Kolosser 1, 26, 27, das Geheimnis, das vor Zeiten verborgen ward. Jetzt aber offenbart ist Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, oder 2. Korinther 4, Vers 6, den Lichtglanz der Herrlichkeit durch ein Schöpfungswunder in mir entstehen lassen. Was können wir davon mitnehmen? Jeder einzelne an Jesus Glaubende, egal aus welcher Konfessions-, Glaubensrichtung du kommst, wenn du wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann hast du den Lichtglanz der Herrlichkeit in dir. Dazu mein kleiner Kommentar. Viele Christen sind darüber völlig ahnungslos. Gut, es muss ja nicht so bleiben, man kann es ihnen ja erzählen. Aber wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen wollen, von Herrlichkeit hinein in Herrlichkeit. Wenn ich diesen Vers so gut wie ich ihn verstehe, uns nahelegen möchte, in einfachsten Begriffen, heißt das, Es sind zwei Dimensionen von Herrlichkeit. Die eine ist in mir. Wie kommt sie hinein? Durch ein Schöpfungswunder. Und die andere ist die Herrlichkeit, in die ich hineinkomme. Und so gut wie ich diesen Vers verstehe, wodurch kommt die Metamorphose-Verwandlung? Wenn wir hineinkommen von Herrlichkeit hinein in Herrlichkeit. Wenn ich das alles als ein Fazit zusammenfasse, komme ich zu dem Ergebnis, was trägt dazu bei, dass wir verwandelt werden, Jesus ähnlicher? Je mehr wir von der Herrlichkeit umgeben werden, je mehr wir in die Herrlichkeit hineinkommen. Das ist sicherlich dieser Vers und dieser Aspekt davon, der mich unentwegt innerlich beschäftigt und sagt, Herr, und was könnte dazu beitragen, dass wir hier in dieser Gemeinde eine Ambiente von Herrlichkeit erleben können? Dass wenn Menschen hineinkommen, was erleben sie dann? Metamorphose. Ich versuche das mit einem modernen Beispiel zu erklären. Einer der ersten Menschen, die mir begegnet ist, das liegt jetzt schon mehr als 10, 12, 13, 14 Jahre zurück in USA, das ist Bob Edwards. Ich weiß nicht, ob jemand von ihm gehört hat. Bob Edwards, man kann sein Zeugnis auf YouTube lesen. Bob Edwards, der hatte eine dreigespaltene Persönlichkeit. Er war so schizophren mit einer dreigespaltenen Persönlichkeit. Und er hat uns sein Zeugnis erzählt und er hat den größten Teil seines Lebens in Kliniken verbracht. Mal war er aus der Klinik, mal war er in der Klinik, mal aus der Klinik. Und wenn er in der Klinik eingeliefert war, weil die Leute einfach mit seiner dreigespaltenen Persönlichkeit nichts auf die Reihe bringen konnten, dann haben die ihm Elektroschocks gegeben. Und ich verstehe davon nicht so viel, aber habe mir nur sagen lassen, das muss sehr, sehr schlimm sein. Und Bob Edwards erzählt, als er mal wieder außerhalb der Klinik war, da ging er die Straße entlang und da kam eine junge Frau auf ihn zu und sagte, Sir, ich weiß nicht, was Ihr Problem ist, aber möchte Ihnen nun dieses sagen, egal was Ihr Problem ist, es gibt nur eine Antwort dafür und die heißt Jesus Christus. Und hat sich umgewendet und weggegangen. Bald danach wurde Bob Edwards wieder in die Klinik eingeliefert und er sagt, er saß an dem Bett und bald würden dann die Pflege kommen und ihn da anschnallen und dann werden wieder diese Elektroschocks kommen und es hatte einen Horror davor. Und wie er so am Bett saß und nun wartete, dass die Pflege kommen, plötzlich erinnert sich dann die Frau und hat gesagt, Sir, egal was Ihr Problem ist, es gibt nur eine Antwort, Jesus Christus. Und er sitzt an seinem Bett und sagt, Jesus Christus, wenn es dich gibt und wenn du lebst, bitte ich dich, zeig dich mir, begegne mir. Und er sagt, in einer Sekunde ist er zum absoluten lebendigen Glauben gekommen, sprich die Herrlichkeit Gottes in sein Herz hineingekommen und er ist komplett geheilt. Und die Menschen, die ihn dann von früher her kannten, sagen, Bob, du bist so anders geworden, wieso ist denn das? Und dann hat Bob angefangen, sein Zeugnis zu erzählen, was geschehen ist. Und das Besondere bei Bob, das habe ich bei noch nie irgendjemand erlebt. Wenn er dann, natürlich, er erzählt es ein bisschen weniger, ich erzähle es, oder ein bisschen besser als jetzt, ich erzähle es nur so in Fast Forward, bei ihm dauert es ein bisschen länger. Aber wenn er sein Zeugnis erzählt, dann dauert es nicht lange, dann ist der ganze Raum gefüllt mit Gottes Herrlichkeit. Ich habe davor und danach nie wieder sowas erlebt. Und wie er evangelisiert, erzählt sein Zeugnis und dann kommt die Herrlichkeit Gottes und rührt die Menschen an. Und dann erleben die Menschen Metamorphose. Ich könnte eine ganze Anzahl von seinen Geschichten erzählen, aber eine möchte ich heute hier einblenden lassen, die vielleicht anknüpft bei der Lehre. Er erzählte uns, er wurde dann recht bekannt, also er lebt in Kanada als Evangelist. Und da erzählte uns, dass irgendwo in einer der skandinavischen Länder, dass ein Pastor, der hat, ich weiß es nicht, in welchem skandinavischen Land, der hat die Botschaft vom Evangelium buchstäblich genommen, in dem Sinn, dass Jesus gesagt hat, geht an die Hecken und die Zäune und hat dann die Menschen eingeladen in die Gemeinde. Nur das Komplizierte bei dieser Gemeinde in Skandinavien, statt dass die Gemeinde die Leute von den Hecken und Zäunen verwandelt hat, haben die Hecken und Zäune Leute die Gemeinde verwandelt. Und bald war die ganze Gemeinde gefüllt mit Raudis, die da rauchend in die Gemeinde gekommen sind, und die guten Gemeindemitglieder, die Treuen, die haben sich in ihrer eigenen Gemeinde nicht mehr wohlgefühlt und sind alle ferngeblieben. Und so hatte er nur noch eine Raudi-Gemeinde, die da geraucht und gekifft und vieles hatte, und ein Chaos ohne Ende. Und irgendwie ist dieser Pastor in Skandinavien da auf den Namen Bob Edwards gekommen, und dann hat er den Bob Edwards eingeladen. Und der Bob Edwards, das ist ein ziemlich Radikalinski, denke ich mal. Ist auch eine tolle Sache, ihn zu sehen, und sicherlich ein sehr guter Evangelist. Auf jeden Fall scheut er sich vor diesen Leuten nicht. Er erzählte an dem ersten Tag, wo er in dieses Gemeindehaus kommt, dort in Skandinavien, da steht da bei der Tür so ein großer, bulliger Typ, also von oben bis unten tätowiert, mit seiner Kette noch um den Hals geschlungen und was weiß ich alles. Und wie der Bob Edwards zur Tür hineinkommt, da bläst ihn den Rauch so ins Gesicht, sagte: Willkommen im Hause Gottes. Nun frage ich mich, wie würde ich reagieren, wenn ich so von dem Tierhüter auf diese Art so begrüßt werde. Der Bob Edwards kommt zur Tür hinein und geht auf diesen jungen Mann, der da, wie gesagt, Ketten umschlungen und drapiert da steht, sagt er: Du, junger Mann, brauchst in deinem Leben die Kraft Gottes. Im nächsten Moment fliegt dieser Kerl 2,5 Meter durch die Luft, und in der Ecke ist ein Mülleimer, und er fällt mit seinem hinteren Gesäß in den Mülleimer wie so ein zugeklapptes Taschenmesser. Und seine ganzen Kollegen, die da auch rauchend und tun, stehen, die müssen ihn herausholen. Holen ihn da mit großer Mühe aus diesem Apfeleimer, in dem er mit seinem Gesäß da so eingeklemmt war. Und der Bob Edward guckt die Leute und sagt: Kommt doch näher, kommt doch näher. Und sie: Oh nee, du hast Power. Du hast Power. Und der Bob Edwards steht und sagt: Kommt näher. Ja, und weil da nichts anderes passiert, dann kamen sie ganz, ganz, ganz langsam näher. Und haben so ganz zögernd und misstrauisch angeguckt, was kommt jetzt. Und dann fragte diese Leute: Ja, und was spürt ihr jetzt? Sagen sie: Das ist so seltsam warm um dich herum. Ja, sagt er, kommt noch mal näher, das ist die Liebe Gottes. Er sagt: Ihr habt noch nie die Liebe Gottes erlebt. Und deswegen wisst ihr nicht, wie anders darauf zu reagieren. Und diese ganzen Raudis haben ihre Zigaretten ausgestupst und kommen ganz nah an den Bob Edwards heran und werden überstrahlt, überströmt von der Liebe Gottes. Bob Edwards hat da nicht so viel drüber erzählt. Ich kann nur eines mir vorstellen. Er hat diese Gemeinde ziemlich anders verlassen, als er sie vorgefunden hat. Und diese Raudis, die haben was erlebt in Gottes Herrlichkeit? Metamorphose. Seit diesem Tag ist dieser Vers, ich glaube, der steht 1. Korinther 1, Vers 6. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hat einen ganz neuen Stellenwert. Und ich bete auch: Herr, manchmal brauchen die Menschen Gottes Kraft. Ja, manchmal brauchen sie Gottes Liebe. Beides davon. Herr, hilf uns, dass wir im richtigen Moment entweder die Kraft Gottes zum Ausdruck bringen oder die Liebe und am besten beides. Aus der Gegenwart Gottes kommen alle Segnungen, aus der Herrlichkeit Gottes kommen alle Segnungen, und die bewirken bei uns eine Metamorphose. Und was ich mir so innerlich vorstelle, ist, dass so eine Metamorphose-Verwandlung ist nicht etwas Zähneknirschen, ich würde mich jetzt verändern.
Oder sowas ähnliches. Nein, ich werde metamorphosemäßig vom Herrn verwandelt. An zwei Begriffen bleibe ich innerlich stehen, die möchte ich uns zum Abschluss noch mitgeben. Anstrahlen und ausstrahlen. Und ich wünsche uns allen, dir und mir, viele Gelegenheiten, viele Möglichkeiten, hoffentlich in der Gemeinde, dass wir angestrahlt werden, dass wir von Herrlichkeit, wir haben die Herrlichkeit in uns, aber dass wir in die Herrlichkeit hineinkommen. Und je mehr wir in die Herrlichkeit hineinkommen, desto mehr werden wir verwandelt, Metamorphose. Und mein Gebet ist, dass das hier eine Gemeinde wird, wo die Menschen bewusst oder unbewusst in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen und dass sie vom Herrn verwandelt werden, vom Geist des Herrn. Amen. Ich möchte noch für uns beten. Jesus, Sohn Gottes, danke, dass du uns diesen Zuspruch machst. Du hast für uns gebetet, die Herrlichkeit, die der Vater dir gegeben hat, die gibst du uns. Vater, ich danke für das Schöpfungswunder, was bei jeder einzelnen Person von dir gewirkt wurde durch deinen Heiligen Geist, dass der Lichtglanz der Herrlichkeit in unserem Herzen aufgeleuchtet ist. Danke, Herr, für dieses Geheimnis des Lichtglanzes der Herrlichkeit. Und Vater, ich bete noch zu diesem Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen von uns einzeln und noch viel mehr uns als ganze Gemeinde viele, viele, viele Ereignisse, Begegnungen mit dir schenkst, wo wir in die Herrlichkeit hineinkommen. Vater, ich rufe das über diese Gemeinde aus, dass es eine Gemeinde sein wird, wo das Angesicht Gottes über der Gemeinde leuchtet. Das ist auch der prophetische Eindruck, den Winston hatte. Vater, ich bete, dass du dein Angesicht über diese Gemeinde leuchten lässt und dass Menschen hier hineinkommen und verwandelt werden in das Ebenbild Jesu, von Herrlichkeit hinein in Herrlichkeit. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, für deine Nähe, für deine Liebe und für deine Kraft hier in dieser Gemeinde. Und ich möchte einfach einen Moment innehalten, vielleicht möchtest du noch mit dem Herrn selber drüber reden, ihm entweder danken oder bitten oder deinen Wunsch und Verlangen zum Ausdruck bringen. Ich gebe uns ein paar Augenblicke dafür Gelegenheit. Ein Bild von einer Person, die sich vor einer Aufgabe sieht und von der sie innerlich zurückschreckt, wie wenn es dich überfordert oder erschrickt oder du innerlich davor irgendwie dich zurückziehst. Dann sehe ich, wie Jesus liebevoll so an deiner rechten Seite kommt und dir zeigt, so und so geht es, so und so ist die Vorgehensweise. Ich habe den Eindruck, es ist ein starker Zuspruch der Ermutigung, dass du nicht dich fürchten brauchst für die nächsten Tage, die vor dir liegen, sondern dass der Herr dir aktiv helfen wird. Ich habe auch den Eindruck, du hast dich nicht unbedingt selber nach dieser Aufgabe ausgestreckt, sondern das war eher etwas Unausweichliches. Das Erste ist, dass der Herr sagt, sei mutig und unverzagt, habe guten Mutes. Und das Zweite ist, diese aktive Hilfe vom Herrn, die dir zuspricht. Und wenn das auf dich zutrifft, sag einfach nur zum Herrn, danke, Herr, ich komme mit dieser Sache echt nicht klar.
Hilf mir, Herr, hilf mir, du bist meine Hilfe. Dann sehe ich auch ein Bild so in symbolischer Weise, dass vielleicht sind es mehrere Personen, dass es eine zerbrochene Beziehung gibt. Etwas ist wie in die Brüche gegangen, in den Bereich von Beziehung. Und menschlich gesehen ist da keine Antwort. Und ich sehe, wie der Herr dort heilend seine Hand auf diese Dinge legt und etwas wiederherstellt oder zusammenfügt oder Heilung bewirkt, das, was menschlich gesehen unmöglich ist. Und ich bete, Herr, dass du in jeglicher Form von Beziehung, dass du dort Heilung, Wiederherstellung bringst. Dann werde ich an die Aussage erinnert, wo Jesus gesagt hat, es steht, glaube ich, im Hebräerbrief, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und dass eine Person irgendwie einen guten Anfang mit Jesus gemacht hatte und dann wurden die Dinge schwierig oder kompliziert, aber dass der Herr sagt, schau nicht auf das, was hinter dir liegt. Schau auf das Ende. Worauf führt Jesus dich jetzt hin? Es wird gut werden. Es ist wie eine Wiederherstellung von der Liebe, von der Hingabe zu Jesu. Und wenn es zwischendrin mal eine Flaute gab, Jesus ist der Anfänger und der Vollender. Und er sagt, er wird den Glauben, den er bei dir angefangen hat, den wird er vollenden. Oder anders ausgedrückt, ab jetzt wird es aufwärts gehen. Es wird gut werden. Vater, ich bete, dass jede einzelne Person mit den Fragen, den Lebenssituationen, unserem persönlichen Wandel in der Nachfolge Jesu, dass wir diese Metamorphose erleben dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jede einzelne Person innerlich ermutigst, erquickst und diese innere Verwandlung in das Gleichnis, das Ebenbild Jesu bewirkst. Danke, Vater, dass wir teilhaben dürfen an der Herrlichkeit Jesu. Amen. Amen.